palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier ist die neue Folge Serie Amore. Es begrüßt euch recht herzlich ein sehr müder und krank werdender Mario Rica, dessen Herz allerdings aufgeht, wenn er einmal ins Telefon schaut, das nicht da ist, aber das Podcast-Aufnahme-Tool, die Stimme, ihr hört sie, Mario Soike, wunderschönen guten Abend.
Einen ganz, ganz wundervollen guten Abend wünsche ich auch.
Gesundheit.
Jo, das kam aus dem Nebenraum.
Ja, ungefähr so fühle ich mich auch, ey. Und ich bin ein bisschen drüber, aber das ist meistens dann für euch eventuell unterhaltsam. Kein Gewehr.
Ich glaube, da gibt es Beweise für in der Vergangenheit.
Okay, sehr gut. Dann starten wir rein in diese Folge, die natürlich auch getragen wird von der Community. Wir haben unter anderem natürlich eure Top 11 der Hinrunde ausgewertet. Ich bin sehr gespannt, weil Marius hat die Auswertung gemacht und ich weiß noch gar nichts. Ansonsten hat uns Jonas geschrieben und lobt uns erstmal und dann gibt er noch einen Hot Take ab. Die Roma wird am Ende Champions League spielen und Stefano Pioli kommt im Sommer als Coach. Oh, Junge. Das ist aber nicht nur ein Hot Take, würde ich mal sagen.
Ja. Der, also sieht ja gut aus, gerade, rein sportlich. Mein Take, den habe ich vergangene Woche geäußert und eine halbe Stunde später hat die italienische Spy-Software das in einen Artikel verwandelt, auf irgendeinem der italienischen Portale. Carlo Ancelotti.
Ja, richtig.
Ja, wird der neue Robotrainer. Ihr habt es gehört.
Ihr habt es als erstes gehört. So sieht es nämlich aus. Dann hat uns Benny geschrieben, der kommt heute selber noch häufiger zu Wort, unser Mailand-Korrespondent, und der fragt die Community, ich würde gerne am 9.2. das Spiel Como gegen Juventus schauen und würde gerne wissen, wie man am besten an Karten kommt. Hab leider keine Infos gefunden, wann die Tickets bei Viva Ticket zu kaufen sind und sich bei Kamine habe ich noch nichts dazu gefunden. Ah, bei Kamine, dem Instagram-Kanal, der Ticket-Tipps gibt. Mein Take dazu ist, dass ich schon mal sagen kann, die Serie A hat immer noch nicht terminiert für dieses Wochenende, 9.2. Also ich weiß auch gar nicht, ob er weiß, wann da Como Juve spielt, weil das wird erst am 31. gemacht.
Nach der Champions League. Vermutlich dann, wenn die hier Europa League ausgelost ist und so weiter.
Ne? Ja, ganz genau. Ja. Dann gibt es den neuen Spielplan. Ist natürlich wieder, also eine Woche vorher, reicht ja auch mal, ne?
Klar, so. Also absolut. Dann ein Wort dazu. Spiele in kleinen Stadien gegen Juve ist glaube ich, immer schwer.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht hast du, wir drücken die Daumen, dass du trotzdem Glück hast.
Fingers crossed. Alessio hat uns noch gefragt, gibt es eigentlich einen reinen Juve-Podcast auf Deutsch? Ich weiß nicht, aber ich wüsste genug hier aus der Community, die einen starten könnten. Also, ran da. Dann hat Heiko noch geschrieben, der unsere Folge gelobt hat und der es auch cool fand, dass meine DAZN-Kollegen zu Wort gekommen sind. Na klar doch. Liebe Grüße gehen raus. Bei uns auf der Arbeit gab es letztens eine hitzige Diskussion, also auf Heikos Arbeit, bezüglich Transfer und Ablöse. Wie verhält sich das in Italien? Ab wann wird Steuer bezahlt? Ende des Jahres? Ist der Gesamtbilanz oder direkt auf die Transfers und Gehälter? Und inwieweit dürfen Eigentümer, Klammern Konsortium wie Laurentius, oder ihr Geld in den Club stecken? Ich bin ratlos. Marius, was sagst du?
Jo, ich kann es auch nicht zu 100% beantworten und auch mein italienischer Arbeitskollege kann das nicht, den habe ich gefragt und ich gebe einfach mal wieder, was er mir geantwortet hat. So einfach ist das nicht zu beantworten. Gehälter werden natürlich immer versteuert, logischerweise. Ne? Brutto-Netto-Gehalt kennen wir, das ist bei italienischen Fußballern auch nicht anders als bei uns. Außer, dass die vielleicht weniger Steuern bezahlen müssen. Bei Transfers, muss ich sagen, habe ich das selbst nie so genau verstanden. Ich denke beides, kann es aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Also du ziehst sowas wie Mehrwertsteuer und so weiter und so fort direkt ab und dann auf den Gewinn und dann die Steuer auf den Gewinn in der Gesamtbilanz. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Eine Antworten darauf könntest du eventuell beim Blog Swiss Ramble finden. Das ist ein Schweizer, ich weiß nicht so genau, was seine Berufsbezeichnung ist, aber der macht einen Blog, in dem er sich jede Bilanz, die Fußballvereine raushauen, guckt, oder die großen Fußballvereine in den Top-Ligen und so weiter, die guckt er sich im Detail an und gibt da, macht da ganz viele Diagramme und ganz viele Takes dazu, wie es dem Verein wirtschaftlich geht und wo sie sich verbessert haben, wo sie sich verschlechtert haben. Vielleicht gibt es da Antworten darauf. Dann noch zu den Eigentümern und ihren Geldern. Sagt mein Kollege De Laurentiis, verdient mit dem Club, der steckt da gar nichts rein. Aber grundsätzlich so viel sie wollen, nur wenn sie international spielen, gibt es das Financial Fairplay der UEFA, das das limitiert. Also rein Geld reinstecken darfst du so viel du willst, aber die Bilanz muss halt stimmen und da darf dein Geld als Besitzer nur einen gewissen Prozentanteil der Einnahmen ausmachen, denn sonst hätten ja auch Vereine wie PSG und Man City also noch weniger Probleme, als sie jetzt sowieso schon haben.
Ja, so nämlich.
Ja. Er denkt aber, dass das bei Transfers in Italien ähnlich wie anderswo funktioniert. Er wüsste nicht, dass es eine eigene Regelung dafür gibt. Also direkt, dass die Ablöse direkt versteuert wird, würde er einfach mal ausschließen, schon alleine wegen dieser ganzen Plus-Valenze-Tausch-Geschichten. Das sind Transfers, über die, ich weiß nicht, wie lange, Heiko, du schon dabei bist, aber das sind diese Transfers, weswegen zum Beispiel Juve auch belangt worden ist, die ganze Agnelli-Geschichte und so weiter und so fort, wo ganz junge Spieler für riesige Transfersummen hin und her geschoben werden in den Verein, obwohl sie niemals eine Chance haben, da Profis zu werden, damit man auf der Einnahmeseite eine Ablöse kann man in einem Jahr in die Gewinn- und Verlustrechnung direkt im Kompletten da abschreiben und eine Ablösesumme wird über die Vertrag, also die gezahlt wird, eine Ablösesumme, die wird über die Vertragslaufzeit, die der Spieler hat, zum Beispiel abgeschrieben. Also wenn ein Spieler für 10 Jahre, für 10 Millionen wechselt und 5 Jahresvertrag unterschreibt, dann kann man das so machen, dass der für 2 Millionen im Jahr in der Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz ist ja immer nicht das richtige Wort, steht. So.
Sehr schön. Vielen Dank, Marius. Sehr gut. Also ich glaube, das hat zumindest die ein oder andere Frage schon erklärt. Wenn es noch mehr gibt, dann Intelligenzschwarmwissen, wie sagt man so, ach meine liebe Güte. Heiko hat das im Übrigen geschrieben bei Spotify. Da könnt ihr natürlich auch mal die Folgen kommentieren. Und was ihr auch machen könnt, na, ich kann ja da reingucken. Ich sehe, wie viele Leute uns da folgen. Geil. Und ich sehe auch, wie viele da eine Bewertung abgegeben haben. Das seht ihr, glaube ich, auch. Also ich sage jetzt nicht, wie viele Leute folgen, sonst könnte man ja, wir wollen ja nicht ganz zu transparent werden. Aber ich kann mal so sagen, da haben noch eine Menge Leute, die auf Folgen geklickt haben, noch nicht auf Bewerten geklickt. Also rück mal ein paar 5 Sterne rüber hier, Dings da, Bums da, wenn du das hörst. So. Ja. Und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik, und die wieder von Marius angeführt wird. Live-Jingle eingesprochen von mir. Wir brauchen kein Di Marzio, wir brauchen keinen Plätte, wir haben die Nummer 7, wir haben Mario Soike. Hier kommt der Mercato. Wow.
Das möchte ich bitte als Klingelton.
Ja, stark, ja. Oder?
Das darfst du mir zum nächsten Geburtstag einsingen, Mario in 12 Monaten.
Mario Soike. So.
Alle Juve-Fans werden es schon mitbekommen haben, den ganzen Montag auf den sozialen Kanälen von Juve gibt es Bilder von Renato Vega. Das ist ja, italienische Vereine machen das ein bisschen anders als viele andere. Wenn dann ein Spieler zum Medizincheck kommt, dann wird das schon sehr, sehr umfänglich begleitet und jeder Schritt, den er da macht, wird da irgendwie gefilmt und dann hochgeladen. Und also dieser junge Portugiese, der noch bis 2031 beim FC Chelsea unter Vertrag steht, verstärkt für die Rückrunde die Defensive von Juventus. Dafür ist der Vertrag auch am Montag mit Danilo aufgelöst worden. Das hatten wir letzte Woche auch schon. Christian hatte das nochmal erwähnt. Der spielte in den Planungen keine Rolle mehr. Der steht jetzt verwechselt zu Flamengo.
Ach, schön für ihn.
Mhm. Gerücht, was sich in letzter Zeit hartnäckig hält, ist, hatte ich glaube ich auch schon kurz besprochen letztes Mal, Patrick Dorgu. Er wird weiterhin heiß in Manchester gehandelt. Lecce will aber weiterhin eine 40 Millionen Euro Ablösesumme. Und ich weiß nicht so recht, ob das noch diese Transferphase passiert. Ich hoffe nicht.
Mhm.
Dorgu wird auch in Napoli gehandelt. neben Garnacho und Adeyemi, und über die letzteren beiden hat der Sportdirektor Manner am Wochenende das Interesse bestätigt, allerdings auch gesagt, dass über dem Marktwert nicht bezahlt werden würde. Ich weiß nicht, ob er damit den Transfermarktmarktwert meint. Ich hoffe schon. Also bei Adeyemi waren ja mal so Summen mit 50 Millionen plus im Spiel und so. Ich glaube, das meint er, das zahlen sie eher nicht.
Besser ist es.
Und was auch noch in den nächsten Tagen passieren wird, Cesare Casadei zu Lazio für 12 Millionen, das ist so gut wie fix, aber noch nicht bestätigt, Stand der Aufnahme. Ganz im Gegensatz zu den nächsten 10 Namen. Kai Walker, AC Milan, Laie mit Kaufoption für 5 Millionen. Ich weiß nicht, ob man einen 35-Jährigen oder wie alt er ist, dann noch mit einem Vertrag bis 2027 ausstattet und 5 Millionen Ablöse für den bezahlt. Aber ich bin sehr, sehr gespannt darüber, wie viel Dampf der in der Rückrunde bei Milan auf der rechten Außenbahn macht. Monza hat Kasper Urbanski von Bologna geliehen. Ich denke mal, da geht es um die gute alte Spielzeit. Und die braucht der junge Mann, großes Talent. Keine Spielzeit bekommen hat auch Coyote bei der Fiorentina. Den hatten wir, glaube ich, letztes Jahr in unserer, mindestens in der 11. Hinrunde. Ja. Letzte Saison. Unter Palladino hatte allerdings, nachdem Dodo wieder fit ist, eigentlich gar keinen Fuß mehr in die Tür so richtig bekommen und ist jetzt Laie mit Kaufoption zu Brentford gegangen in die Premier League.
Alright.
Finde ich sehr, sehr schade, dass dieses große Talent die Serie A verlässt. Aber naja, diese Sommer hätte vielleicht kein Verein für einen Stand jetzt Ersatzspieler in Italien bezahlt. Torwarttausch gab es bei der Roma. Das ist sowieso so ein bisschen der Verein, womit am meisten los war jetzt in letzter Woche. Matthew Ryan ist nach Lens abgewandert und dafür haben sie Golini verpflichtet als Nummer 2. Golini irgendwie so in den letzten Jahren die ewige Nummer 2 bei irgendwelchen Top-Vereinen, habe ich das Gefühl. Ich
würde auch sagen,
auch bald alle durch.
Ja, genau. Wo war er noch nicht? Hinverliehen oder zurückgetauscht oder whatever. Glorious. Naja. Ja, na gut.
Genau, und ein neuer Außenverteidiger ist auch bei der Roma angekommen, Divine Wrench. Hm. Ja, quasi von Ladea geschickt, aber er kommt von Ajax. Oh Gott, ja. 5 Millionen haben sie bezahlt, junger Holländer, ich glaube talentiert, mehr kann ich dazu nicht sagen. Hermoso könnte die Roma dafür noch verlassen, der wird ja unter anderem in Leverkusen gehandelt, ist jetzt gar nicht im Spieltagskader gewesen und spielt unter Ranieri, glaube ich, auch keine wirkliche Rolle mehr. Kolo Muani ist da, hat getroffen gegen Napoli, da kommen wir gleich noch zu. Das hat also geklappt, nächster Neuzugang bei Juve, dann gab es 2 bei meinem Parma, Jakob Ondrejka, ein schwedischer Außenstürmer, so wie es sein sollte, begrüßt worden auf Social Media vom legendären Thomas Brolin. Mhm. Mhm. 7 Millionen von Royal Antwerpen, ja. Das schmeckt. Ja. Das schmeckt dem Hausmeister Krause. Ja, bin ich gespannt. Ich glaube, dass das alles darauf hindeutet, dass Dennis Mann uns in dieser Transferphase noch verlassen wird.
Okay.
Da ist die Fiorentina dran. Und Milan Djuric ist auch bei Parma da, dafür, dass es keinen einzigen richtigen Mittelstürmer neben Boni im Kader gab, den man wirklich bringen konnte, finde ich das eigentlich eine gute Sache. So. Und aus deutscher Sicht vielleicht noch interessant, Faride Alidou, der hat bei Hellas, glaube ich, auch nicht so viel gespielt. Die Leihe von Eintracht Frankfurt ist aufgelöst worden, er ist jetzt auf dem Betze.
Oh, bei der Rote Teufel. Grazie mille, Marius.
La squadra eterna.
Ha! Und da ist die nächste Kategorie, die Marius jetzt uns runterbeten wird. Das machst du hervorragend, mein Lieber. Squadra eterna, Community Hinrunde, Top 11. Ihr wisst schon, ihr habt abgestimmt. Meine 11 war die beste, aber ihr habt auch noch eine gemacht. Wie schaut's aus?
Haben wir eine Umfrage gemacht?
Weiß ich nicht. Ja, hast du gemacht, nee. Keine Ahnung.
Ja. Ich glaube, Christian hat gewonnen, aber
okay.
Erstmal Ehre, so, wem Ehre gebührt.
Der ist so ein Community-Nizer.
Weißt du, ja, ich glaube auch. Das ist sein Jobtitel.
Mhm. Wen haben sie im Tor? Oder will?
Nee, erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Lollo hat uns nachgeeifert und hat eine Elf mit aus 11 Vereinen aufgestellt.
Oh, nice. Shoot.
Ja. Rania Milinkovic-Savic im Tor. Dann die Viererkette aus Nadia Sortea, Jaka Biol, Alessandro Bastoni und Nuno Tavares. Das Mittelfeld McTominay, Reinders und Manu Kone. Und der Dreiersturm aus Moise Kean, Lookman und Chico Conceição. Und da sage ich, die geht gut rein.
Die geht auf jeden Fall gut rein, aber ich muss an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, ne? Also auch Glück gehabt, Christian, zum Beispiel, dass er das dann nochmal unterstrichen hat, wann Vorrunde und wann Rückrunde war. Weil Kollege Retegi nach der Verletzungspause zurückgekommen ist. Und der lässt viele Argumente und Diskussionen dann nach sich ziehen, wer da in der Spitze startet, ne?
Ja, das stimmt. Naja. Was sagt Carsten Fuß dazu?
Ja. Er hat seine Meinung gesagt. Retegi übrigens, nachdem er zurückgekommen ist, in jedem Pflichtspiel getroffen.
Stimmt. Cool. Ja. Baller.
So.
Genau. Jetzt die Elf mit den meisten Stimmen. Und da hat sich zumindest, bis auf eine Position, die des Rechtsverteidigers, hat sich da doch ein relativ klares Bild ergeben. Und starten wir einfach im Tor. Dort hat mit Abstand, ist der einzige, der sogar mehrfach genannt wurde, alle anderen fünf Vorschläge nur mit einer Stimme. Und der einzige, der sehr, sehr viele Stimmen auf sich vereint hat, ist Karnesecki.
Gratulazione.
Ja, dann haben wir auch hier eine Viererkette und jetzt müssen, da musst du quasi als Joker ins Spiel kommen und sagen, ob wir die positionsgetreu aufstellen oder ob wir einfach einen Linksfuß auf die rechte Verteidigerposition stellen. Gesetzt in der Innenverteidigung sind wie bei Christian Bastoni und Buongiorno, fast von allen gewählt. Dann hat auch fast von allen eine Stimme bekommen, Di Marco auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite gibt es eigentlich ein Patt zwischen Di Lorenzo und Bellanova, aber Tavares hat zwei Stimmen mehr als beide. Was machen wir?
Di Lorenzo. In der Diskussion.
Alles klar.
Ich will der Community dann helfen und zu Fame verhelfen. Ja.
Dann gibt es eine Doppel-6 oder Doppel-8 bestehend aus McTominay und dem gemeinsamen Nenner fast aller, die abgestimmt haben. Und das ist Tijani Reinders und der hat mit Abstand die meisten Stimmen von der Community bekommen.
Okay, solid und auch legit.
Ja. Und dann gibt es sozusagen einen Vierersturm oder zwei Stürmer und zwei Außen irgendwie. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das morgen in dem Aufstellungstool darstelle. Ich sage einfach mal die vier Namen einfach so am Stück. Das sind Retegi hat von allen Stürmern die meisten Stimmen bekommen. Moise Kean hat genauso viele Stimmen wie Marcus Thuram. Und eine Stimme weniger hat Alemoda Lookman bekommen.
Okay. Ja. Ich glaube, auch damit kann man arbeiten, ne?
Ich glaube auch.
Sehr gut.
Sollen wir die Hipsters Choices noch mal kurz, ich lese einfach mal alle vor, die nur eine Stimme bekommen haben, außer die Torwarte, okay?
Okay, ja. Ich werde Geräusche dazu machen.
Und jetzt muss ich noch kurz überlegen, welche das waren, die ich von Lollo rausrechne dafür. Jeremina rechne ich nicht raus. Nee. Zappa. Del Prato.
Oh.
Cambiasso. Chila. Savona. Comuzzo. Okay, Kone hatte auch Lollo. Dann Kenan Yildiz. Orsolini. Kvaratskhelia.
Ist kein Serialspieler mehr.
Das stimmt. Und Strefezza.
Ja.
Dann gab es noch einen Satz von Flori. Credits an Bremer, Hummels und Zapata. Bei den drei merkt man extrem den Impact aufs Team. Juve und der Toro gewinnen nicht mehr und die Roma ist jetzt wieder in der Spur. Liebe Grüße.
Ja. Oh, gab es nicht auch eine Flop-Elf?
Ja, dies wäre noch mein dritter oder letzter Teil dieses Parts. Michael hat eine Top-Elf und eine Flop-Elf aufgestellt. Und in seiner Flop-Elf ist im Tor Venezias Joronen, der seinen Stammplatz an Stankovic verloren hat. Ja. Dann haben wir zweimal Milan in der Viererkette, Emerson Royal und Pavlovic. Dazu Hermoso und Biragi.
Ja, Emerson Royal gehe ich natürlich mit. Pavlovic müsste man jetzt nach dem Wochenende, glaube ich, nochmal überdenken, aber es war ja auch Hinrunde gemünzt.
Genau. Ja, Hermoso ist raus und Biragi hat, glaube ich, auch nicht mehr viel zu melden in Florenz. Ja. Dann gehen wir ins Mittelfeld, da muss Markus einmal kurz weghören. Cristante.
Ja, gehe ich auch mit, immer.
Douglas Luiz.
Ja, easy call.
Klar. Ja, Prati. Leider.
Ja.
Und im Sturm Sule, Taremi und Raspadori.
Taremi gehe ich überhaupt nicht mit. Aber ich, nee? Weil, nee, nein, weil der genau das macht, glaube ich, was Inzaghi wollte und in der Champions League immer spielt und da richtig gearbeitet hat, etc. Ich glaube, die sind alle zufrieden mit ihm. Er hat halt nur nicht auf den nackten Zahlenzettel nicht das, was man von einem Stürmer vielleicht oberflächlich gesehen erwartet. Aber, naja. Ja, danke an die Community, würde ich mal sagen. Danke auch an die sich so extra Mühe gegeben haben. Seid herzlich gegrüßt. Marius, danke für die Auswertung. Das Ganze gibt es dann natürlich auch noch als Grafik bei Instagram. Und damit sind wir mit der Kategorie auf jeden Fall mal bis Saisonende durch, außer in den nächsten Wochen kommen mal noch gute Vorschläge, zu welcher Mannschaft oder vielleicht auch Jahrzehnt wir mal wieder eine Squadra Eterna machen sollen. Und dann hört ihr das wieder.
La Squadra Eterna.
Jo, dann ein kurzer Rückblick noch international gesehen, weil Marius ja auch 7 Siege gefordert hatte. Das wurde nicht ganz eingehalten und ehrlicherweise habe ich auch gar nicht so viel Bock, über die Champions League-Woche zu sprechen, weil mich persönlich hat es hart erwischt. Ich hatte Juve bei Brügge 0-0 und Inter nach dem frühen 1-0 bei Prag dann auch eher damit kokettiert, mir Lebenszeit zu stehlen. Naja, trotzdem wollen wir natürlich Bolognas Heimsieg gegen den BVB, wo habt ihr es zuerst gehört, nicht unterschlagen und auch das Schützenfest von Atalanta gegen Graz. Und jo, dann fehlt noch Milan, die haben Girona empfangen und Benny war im Stadion.
Ciao a tutti, ich war gestern im San Siro und habe mir das Champions League-Spiel Milan gegen Girona angeschaut. Ich war wie die letzten Male auch wieder 2 Stunden vor Spielbeginn beim Stadion und habe mir wieder beim Nino mit Salsiccia gekauft. Und bin dann anschließend ins Stadion gegangen. Zur Atmosphäre, die Kurve Sud hat das gesamte Spiel über super Stimmung gemacht und die Atmosphäre war großartig. Zur ersten Hälfte, Milan hatte in meinen Augen die beste erste Hälfte unter Conceição gespielt. Milan war von Anfang an am Drücker und hat in der 10. Minute durch Reinders die Chance auf 1-0. Jedoch war der gegnerische Torwart noch knapp dran. In der 23. Minute legte dann Leao den Ball schön zu Theo rüber, der den Ball leider schlecht getroffen hat und nur die Latte drauf. In der 30. Minute hatte Van der Beek dann eine gefährliche Chance, die von Maignan knapp entschärft wird. 2 Minuten später ein Schuss wieder von Giron aufs Tor von Maignan, der den Ball erneut gut hielt. In der 36. Minute ist es dann soweit. Bennacer gewinnt einen Zweikampf, Nähe Mittelpunkt, spielt den Ball zu Leao, der den Ball ins kurze Eck unter die Latte pfeffert. Ende der ersten Hälfte entschärft Maignan erneut einen gefährlichen Schuss. Zur zweiten Hälfte. Milan spielte kaum mehr aufs Tor von Girona. Es gab keine nennenswerten Abschlüsse auf Milans Seite. Girona schoss ein Tor, das knapp wegen Abseits abgepfiffen wurde. Im Großen und Ganzen hat Milan verdient gewonnen. Die besten Spieler für mich waren Leao, Maignan und auch Pavlovic, der einige wichtige Zweikämpfe gewonnen hat. Liebe Grüße an die Community und bis bald.
Grazie, Benny. Wir hören dich später auch nochmal. Damit 3 italienische Teams vor dem letzten Spieltag in den Top 8. Bemerkenswert, wie ich finde. Mittwoch geht es dann zur Sache. Alles in einer riesengroßen XXL-Konferenz. Atalanta bei den Graugänsen in Barcelona zu Gast. Milan sollte die Top 8 in Zagreb sichern können. Ebenso Inter zu Hause gegen Monaco, meine ich.
Gegen Gattuso, ne? Nee, gegen Cannavaro.
Ja, richtig. So. Oh, nice. Nee, Gattuso ist nämlich Hajduk.
Genau,
so. Ja. Oh, Cannavaro. Ebenso Inter zu Hause gegen Monaco. Ich glaube, da würde sogar ein Pünktchen reichen. Ey, die ganze Tabellenkonstellation, whatever. Ich habe mir damit noch nicht ganz genau befasst. Juve empfängt Benfica und könnte auf jeden Fall noch mit dem Heimsieg sich nach oben schieben. Hätte er dann vielleicht was auch. Ich glaube, für die Top 8 reicht es nicht mehr. Ich weiß nicht, wer da alles sonst noch verlieren müsste und ob das überhaupt noch möglich ist. Aber auch angesichts der Setzliste dann für die Zwischenplayoffs, wie auch immer man die nennt, wäre das ja vielleicht ganz gut und man könnte ja auch mal wieder ein Erfolgserlebnis gebrauchen. Bologna kann Sporting noch in die Suppe spucken und was fürs Festgeldkonto tun. In der Europa League haben die römischen Teams unterschiedlich gespielt. Lazio schließt die Ligaphase nach dem Heimsieg gegen Real Sociedad wohl als Spitzenreiter ab, spielt noch bei Braga. Die Roma muss noch zittern tatsächlich und empfängt zu Hause die Eintracht, die ist Zweiter hinter Lazio.
Ich glaube, da ist Markus im Stadion und dann kann er uns auch mal Stadionerlebnis
schenken. Ja, kann er mal machen, würde ich mal sagen. Also, ich habe gedacht, das ist vorausgesetzt. Ja. Der hat auch die Tickets nur deswegen bekommen. So. Wir machen einen Auftakt in den 22. Spieltag mit dem lieben Stefan und einem Stadionerlebnis im Doppelpack. Es geht los bei Torino. Und wer bei Torino zu Gast war, das sagt euch Stefan am besten selbst.
Ciao Mario, ciao Marius und ciao in die Community. Hier meldet sich nach 6- oder 7-monatiger Abstinenz mal wieder Stefan. Es ist endlich wieder soweit. Calcio Safari in Italien. Es wurde auch echt mal wieder Zeit. So, wir sind am Freitag, also gestern, von Hamburg nach Bergamo geflogen und dann von dort aus im Bus weiter nach Turin und haben uns im Turiner Olimpico Stadion das Spiel FC Torino gegen Cagliari angeschaut. Kurz zum Stadion, wir haben relativ zentral gewohnt in Turin, sind da zu Fuß hingelaufen, waren ungefähr 4 Kilometer, war aber ganz angenehm der Weg. Rund ums Stadion war auch alles ganz nett, wie gesagt, das gewohnte Bild, überall ein paar Fressstände, ein paar Merchandise-Stände und war eigentlich alles ganz friedlich und ganz entspannt. Wir hatten Karten für die Haupttribüne pro relativ weit außen, man konnte sich dann aber ein bisschen weiter in die Mitte setzen, pro Stück 25 €, das fand ich auch relativ fair. Zum Stadion, es war ungefähr, ich würde mal sagen, zu 3/4 gefüllt. Also die Kurve war komplett voll, die gegenüberliegende Kurve war auch, ich sag mal, halb voll mit Torino-Fans. Cagliari hat so, ja, ich schätze so 350 Gästefans mitgebracht. Ist ja auch für einen Freitagabend, dass man da von der Insel kommt, relativ gut. Und die Gegengerade und die Haupttribüne waren auch relativ gut gefüllt. Ja, das Spiel ging gleich relativ gut los. Torino ist ziemlich früh in Führung gegangen. Und danach war eigentlich Torino auch nur noch am Ball. Also die Sarden konnten da wirklich kaum irgendwelche Nadelstiche oder irgendwas setzen. Entweder ein Konter mal gespielt, ein, zwei Mal, aber da hat auch alles Torino wirklich gut verteidigt. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat dann auch direkt nach Beginn Torino das 2-0 gemacht, das wurde aber abgepfiffen, wir glauben wegen Abseits, wissen es aber gar nicht genau. Und dann in der 61. Adams nochmal mit seinem Doppelpack, also mit seinem Tor 6 und 7 in der Saison. Und dann war das Spiel eigentlich schon gegessen. Torino, wie man Torino aus den letzten Jahren kennt, also irgendwie ist Torino nie so richtig für eine Überraschung gut, aber das haben wir die Spiele, die sie gewinnen müssen, die gewinnen sie dann meistens ja auch. Und man muss wirklich sagen, die Sahnen haben schlecht gespielt. Also von Cagliari kam da sehr, sehr wenig. Das sah für mich schon eher nach Fußball von einem Absteiger aus. Aber das werden wir sehen. Die Saison geht ja noch ein bisschen. Genau, das war es jetzt erstmal aus Turin. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Como heute. Die spielen ja gegen Bergamo. Es kommen noch ein paar weitere Spiele. Und am Mittwoch haben wir auch den Vergleich zu Juventus. Da gehen wir zu Juve gegen Benfica. Also werdet ihr mich noch ein paar Mal hören. Bis dahin.
Ja, grazie mille, Stefan. Auch wenn mich tatsächlich die Aussprache der Sarden ein wenig getriggert hat. Naja, bis aber auch tatsächlich ist es schon professionellen Kollegen von mir passiert, dass es auf einmal nicht Cagliari, sondern eben das andere war. Ich kann das nicht sagen, sonst ist es auch in meinem Kopf drin. Aber das ist natürlich kein Ausschlusskriterium, Stefan. Und du darfst direkt wieder ran in Como. wurde dann auch noch direkt angereist. Atalanta war zu Gast.
Ja, ciao. Hier ist wieder Stefan mit Nummer 2. Wir waren gestern bei Como gegen Atalanta Bergamo. Sind aus Mailand mit dem Zug nach Como gefahren. San Giovanni ist der Bahnhof, Como hat 2 Bahnhöfe. Und ja, das ging eigentlich relativ easy, ohne Umsteigen. Ein bisschen mehr als eine Stunde ist man da. Vom Bahnhof sind es dann echt nur noch 5 Minuten, maximal 5 Minuten Fußweg bis zum Stadion. Dann wurde es gleich relativ interessant. Wir hatten Karten für die Gegengerade. Das heißt, wir mussten einmal um das Stadion rumlaufen und waren dann quasi direkt am Comoer See. Dort ist dann auch der Yachtclub direkt am Stadion und es wurde so ein Wasserflugzeug irgendwie gerade aus dem Wasser gezogen und eingelagert in so eine Halle. Mussten wir kurz warten. Das war eigentlich ganz nett. Dann kurz ein Salsiccia gegessen und ein Bier getrunken. Und ab ins Stadion. Wie gesagt, ging gerade. Plätze waren echt nicht so geil, das muss man leider sagen, obwohl die relativ teuer waren mit 55 Euro. Wir waren zwischen Strafraum und Mittellinie am Gästeblock näher dran, aber in der zweiten Reihe und dort hat man wirklich sehr, sehr schlecht gesehen. Das Stadion ist ja anscheinend auch gerade im Umbau. Also die Gegengerade und die Kurve sind ja nur komplette Stahlgerüste. Naja, vorm Spiel haben wir dann noch ein Konzert live bekommen von dem Rapper Fra Giantale. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere. Fanden wir jetzt aber beide nicht so toll, weil eher so eine Mischung aus Fahrstuhlmusik und so Autotune-Rap. Aber naja, das soll auch nicht so viel zum Spiel beigetragen haben. Hat auch relativ wenig Leute im Stadion interessiert. Ja, wir sind dann, das Spiel wurde dann angepfiffen. Von Beginn an war Como tatsächlich die dominierende Mannschaft. Haben wir dann auch in der 30. Minute das 1-0 gemacht. Das wurde dann erst zurückgenommen vom Schiedsrichter, ich glaube wegen Abseits. Und dann wurde es wieder anerkannt, ging dann auch 1-0 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde dann auch in der 55. das erste Mal von Gasparini gewechselt. Quadrado, der für mich ein super Spiel gemacht hat, ist dann rausgegangen. Und dann hat man schon gemerkt, dass Atalanta deutlich mehr gedrückt hat und dann auch mit dem Doppelback von Retegui in der 56. und 70. Minute das Spiel einmal gedreht. Danach hat, wenn ich mich richtig erinnere, Bresciani nochmal ein Tor erzielt, dann direkt im Anschluss zum 3-1. Das wurde aber auch aberkannt. Ich glaube, das war wegen Handspiel. Ja, Como hat dann auch nochmal den Ausgleich gemacht, wurde aber auch wieder aberkannt und zum Schluss war es dann so, dass das Spiel 2-1 für Bergamo ausgegangen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, Como hätte schon unentschieden verdient gehabt, aber es ist eben nun mal so, das ist eben Fußball. Was noch ganz nett war, nach dem Spiel haben die irgendwie vor den Toren so Kartons irgendwie rausgeschmissen. Irgendwie, da haben sich alle raufgestürzt und wir haben das neue Panini-Album geschenkt bekommen. Hat man ja in den letzten Spielen bei den Serien A, in der Serie A oft bei den Auflaufkindern gesehen, dass die das haben. Ja, und wir haben dann auch gestern Abend im Hotel dann schon fleißig geklebt. So, jetzt sitzen wir wieder im Zug Richtung Udine. Gleich sehen wir Udine gegen AS Rom. Euch alles Gute. Tschüss.
Ja, mega geil. Im Übrigen, das Tor von Atalanta, was dann zurückgenommen wird, davor die Aktion und die Einleitung inklusive Balleroberung und Pass von Ederson. Der ist so krank, Mann. Ey, der ist wirklich heftig unterwegs. Wir können an dieser Stelle schon mal vermerken, dass es tatsächlich nicht, wie Stefan gesagt hat, dass sie es nicht zu Udinese Roma geschafft haben. Das erklärt er euch nachher selbst, aber er hat auf jeden Fall wahrscheinlich fleißig Panini kleben dürfen. Ich bin ein bisschen neidisch, ehrlicherweise. Und Benny sagt, können wir da mal bitte in der kommenden Folge über Como reden, wie gut die gegen Atalanta gespielt haben, vor allem in Hälfte 1 und aus was Nico Pass für ein guter Spieler ist. Jo, er hat so recht.
Sag ich ja.
Ja, ich hau jetzt mal einen Hot-Take raus und zwar, ich sage, dass Como ein fixer Bestandteil der Serie A wird und in 1 bis 2 Jahren auch international spielen wird. Bin auf eure Einschätzung gespannt. Kann Como das neue Atalanta werden? Ho, ho, ho.
Sie werden nicht das neue Atalanta, weil Como mit einem ganz, ganz anderen Ansatz an diese Geschichte rangeht. Ich glaube, also ja, spielerisch vielleicht, okay, wenn man Fabregas Zeit gibt und so weitermacht auf dem Transfermarkt wie bisher. Allerdings scheißt Como Geld. Und ich glaube, da werden in den nächsten Jahren, da wird es große Kaderfluktuationen geben und es wird sehr, sehr viel dafür getan werden, sehr, sehr schnell Europacup zu spielen.
Also nichts Nachhaltiges.
Ja, das weiß man gar nicht. Kann ja dazu werden. So.
Kann ja auch nachhaltig mit viel Geld werden.
Ja.
So, ja. Nee, aber die haben top gespielt. Ehrlicherweise müssen halt mal ihre Chancen nutzen. Dann gewinnen sie das Spiel vielleicht sogar. Naja.
Ja.
Waren auf jeden Fall
Da kommt ja das Financial Fairplay wieder mit rein. Ne? Also die müssen ja auch Einnahmen generieren.
Ja, so ist es nämlich. Müssen sie mal Cutrone noch ein bisschen besser machen und für 50 Millionen nach Watford verkaufen, damit die nochmal wieder einen richtigen Stürmertank haben. Ein Stürmertank läuft aktuell in Süditalien rum und macht das gar nicht schlecht. Napoli gegen Juve, Spitzenspiel geht an die SSC und weil das letzte Mal so gut geklappt hat, schalten wir es direkt rüber in die Kommentatorenkabine. Ich habe jetzt bei dem Anhören der Aufnahme habe ich gehört, wie man tatsächlich die ganze Zeit noch die Atmo, die auf dem Kopfhörer läuft, die neben uns lag, hört. Aber es ist also ein bisschen stimmungsvoll tatsächlich.
Das ist doch schön.
Ist einmal die Stimme von mir und die andere ist von Christian Bernhard. Bitteschön. Ja, einmal durchatmen, Freunde. Wir bestaunen gerade noch die Jubelbilder im Stadio. Diego Armando Maradona, guck mal da, Buongiorno ist mit dabei, Oliveira ist dabei, Anguissa tanzt, Di Lorenzo tanzt. Christian Bernhard hat gerade eine Aussage getroffen, die ich gerne mit euch teilen möchte.
Also ich sag mal so, ich weiß nicht mehr, ob mittlerweile Inter noch der Favorit auf dem Scudetto ist. Das, was wir haben es gerade gesagt, auch so die Vibrations, die man so wahrnimmt, wie diese Mannschaft, wie diese Spieler mit Conte eins sind, wie sie diese Physis eben, wir hatten es ja, glaube ich, auch gerade im Live-Kommentar. Ich fand nicht, dass Juve heute unfassbar schlecht war. Ich fand, dass Napoli einfach in der zweiten Hälfte so viel besser war, dass es dann einfach ein total logischer Sieg war. Und jetzt sind wir halt wieder, es sind immer dieselben Themen, aber so ist es halt nun mal. Napoli schaut jetzt wieder Sonntag bis Sonntag. Alle anderen laufen noch quer durch Europa, hoffentlich auch noch ein bisschen länger. Und dementsprechend, ich habe es vor der Saison gesagt, Inter ist für mich der Top-Kandidat auf den Titel. Jetzt, was haben wir jetzt, Ende Januar? Dann würde ich jetzt sagen, aufgrund der Ereignisse gehe ich jetzt Richtung Napoli, weil da einfach zu viel stimmt, meiner Meinung nach. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Inter jetzt irgendwie eine Schwäche oder irgendwas absprechen möchte.
Ja, es ist schon Wahnsinn. Wir sehen gerade nochmal Lukaku, der den 2:1 Endstand per Strafstoß markiert hat, mal der Reihe nach. Direkt Startelfdebüt für Kolo Muani. Yildiz hatte eine Riesenchance in der 6. Minute. Dann wurde, Anguissa ist Spieler des Spiels geworden. Ach ja, hat sich's auch irgendwie verdient. Das hätten sich viele verdient gehabt. Dann wurde Napoli schon ein bisschen besser, aber es war ein sehr ausgeglichenes und gutes Spitzenspiel Kolo Muani mit der Führung kurz vor der Pause. Und dann hast du ja gesagt, kommt Napoli raus, frisst sie auf. Anguissa hat Thuram aufgefressen. Er macht dann auch das 1:1 in der 57. Erste Halbzeit war noch ausgeglichener. Was glaubst du, woran lag das?
Ja, weil Juve, finde ich ja auch, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, auch wenn sie heute zum ersten Mal verloren haben, der Trend zuletzt in der Liga waren ja guter, die Leistungen gegen Milan und Atalanta waren stark, da auch 4 Punkte geholt. Also für mich war heute Juve auch vor dem Spiel, wo ich sagte, ich hätte mir auch vorstellen können, dass die da nicht nur einen Punkt mitnehmen, auch mehr. Aber so wie das Spiel dann lief und gerade in der zweiten Hälfte, klar, wir haben es auch angesprochen, dann kommt auch dieses Momentum rein, du schießt einen Ausgleich, das Stadion ist da. Das sind alles Mitgründe, aber trotzdem, das, was Napoli da ausgestrahlt hat, nochmal gegen eine Mannschaft, die seit 29 Spielen in der Liga ungeschlagen war, die in dieser Saison nur gegen Stuttgart und in der Champions League und Milan Supercoppa verloren hat, das musst du dann halt schon auch auf den Platz bringen. Du musst es drehen und ich glaube, was hatten wir? Juve hatte keinen Abschluss mehr, oder? Nach dem 1:2 und, glaube ich, 3 Ballaktionen im Napoli-Strafraum in der zweiten Hälfte. Ja, du hast es schön gesagt, ich habe es auch so empfunden. Napoli hat die heute aufgefressen und nochmal, jetzt weil wir ja darüber reden, was kann Napoli machen? Ja, die Rahmenbedingungen für Conte und Napoli sind halt großartig und, weil wir noch nichts zu Conte gesagt haben, ich finde, Conte nutzt die Zeit halt auch wunderbar, die er hat. Ja, Intensität, Aggressivität, das glaube ich, konnte man sicher erwarten von Conte, dass er die bringt, Entschlossenheit. Aber wie Napoli sich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten spielerisch weiterentwickelt hat, welche Lösungen sie jetzt mit Anguissa, mit McTominay haben, wie zentral Lukaku als Wandspieler ist, wie gut Di Lorenzo, ja, keine Ahnung, wie Politano aufopferungsvoll läuft, also können wir noch 10 Minuten da hocken. Das Paket, das Napoli im Moment anbietet, zu dem, was die anderen noch leisten müssen bei Inter, glaube ich, hofft man ja auch, dass es in Europa ein bisschen länger dauert oder länger geht auch noch. Das ist einfach eine unfassbar gute Basis, von der Napoli in diese restlichen, was weiß nicht, sind es jetzt noch 16, 17 Ligaspiele geht.
Ja, Wahnsinn. Und bezeichnend auch für den Willen, den sie da haben walten lassen, hier gerade noch ein Fact, der reinkam. Juve verliert erstmals nach 1:0 Führung ein Spiel in der Serie A seit dem 6. Mai 2022. Dagegen Genua. Dazwischen lagen 59 Spiele ohne Niederlage nach 1:0 Führung. Also wirklich bemerkenswert. Es war ein ganz tolles Spiel. Danke dir nochmal, Christian. Und kannst nochmal Grüße sagen an Marius und die Community. Oh, ich soll liebe Grüße von Marius sagen.
Übrigens. Oh, vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Ja. Schau mal, ob das, was wir da heute gesehen haben, ob das vielleicht zum Abschluss, kannst du dich erinnern, wir haben ja heute auch darüber gesprochen, das war auch im Januar, dieses 5-1 von Napoli gegen Juve, als sie dann das Scudetto gewonnen haben. Das war dann so, hat einen Weg bereitet, da wo Kvaratskhelia und Osimhen Juve auseinandergenommen haben. Heute ist es zwar nicht ein 5-1, keine Sorge, ich will das nicht damit vergleichen, aber vielleicht der Wert dieses Sieges, das was auch emotional, was wir nach Spielschluss gesehen haben, geht vielleicht in die Richtung und ist dann vielleicht am Ende der Saison wieder so ein Moment, wo man sagt, ja, vielleicht hat man es da gesehen, dass nochmal was passiert, was in Neapel, glaube ich, was sehr, sehr Spezielles wäre.
Ja. Gut, dass du es nochmal ein bisschen eingeordnet hast, sonst wären dir ein paar abergläubische Napolins-Fans wahrscheinlich böse geworden. Da bin ich mal gespannt, ob Christian da was gechinkst hat, wie man so schön sagt. Die lieben Grüße sind angekommen und wurden wieder zurück ausgerichtet, Marius, ne? Das...
So, wundervoll. Vielen Dank.
Ja. Ach, guck mal, ich höre, dass du ein Lächeln auf den Lippen hast und es ist ein guter Moment, mit dir über das nächste Spiel zu sprechen. Aber da ich mir schon dachte, dass du nicht unbedingt willst, habe ich mir hier wieder was von Benny zurechtgelegt, der auch bei Milan gegen Parma war. Und dazu beginnen auch mal die aktuelle Lage in der Curva Sud ein wenig beobachtet hat.
Ciao a tutti, ich war vorhin im San Siro und habe mir das Spiel Milan gegen Parma angeschaut. Ich war etwa eine Stunde vor Spielbeginn beim Stadion, weil das Wetter nicht so schön war. Zur Atmosphäre. Die Curva Sud hat wieder mal einen Stimmungsboykott gemacht und hat das gesamte Spiel geschwiegen. Ich habe dann im Nachhinein recherchiert, es geht wieder darum, dass sie unzufrieden sind mit der Vereinsführung und gern hätten, dass Kardinale zurücktritt und den Verein an jemanden anderen abgibt. Zur ersten Hälfte, Parma ist besser ins Spiel gestartet und hat zu Recht in der 24. Minute den Führungstreffer durch Cancellieri erzielt. In der 38. Minute gab es dann aus dem Nix heraus den Anschlusstreffer. Suzuki stoß Pavlovic zu Boden und Pulisic verwandelt vom Elferpunkt. Marius, ich bin auf deine Einschätzung gespannt, weil ich habe mir dann im Nachhinein noch zu Hause die Wiederholung angeschaut und ich bin der Meinung, dass der Schubser unnötig und auch dämlich war, denn man hätte das auf jeden Fall verhindern können. Dann zur zweiten Hälfte. Theo und Leao sind dann ausgewechselt worden. Parma war Anfang der zweiten Hälfte auch besser ins Spiel gestartet und erzielte dann in der 80. Minute die Führung durch Del Prato. Milan wechselte einige Offensivspieler ein, um die Niederlage zu verhindern. In der 88. Minute erzielte dann Pavlovic den Ausgleich, der knapp wegen Abseits abgepfiffen wurde. In der Nachspielzeit wurde es dann wilder und Milan wollte unbedingt einen Punkt mitnehmen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Reinders den Ausgleich und das Stadion bebte. Die Spieler und die Fans merkten, dass da vielleicht sogar noch was geht. In der fünften Minute der Nachspielzeit passierte dann die Sensation. Milan gelang der Siegestreffer durch Chukwueze. Im Großen und Ganzen hat Milan verdient gewonnen. Aus Parmas Sicht ist es sehr, sehr bitter, denn man hat zweimal die Führung hergegeben. Der beste Spieler für mich war Pavlovic, denn ohne ihn hätte Milan wahrscheinlich nicht gewonnen. Und auch Reinders, der ist dann nämlich zum Spieler des Match gekürt worden, der war auch sehr, sehr stark in meinen Augen. Ciao a tutti, liebe Grüße an die Community und bis bald.
So, habe ich dich auflaufen lassen. Er hat nämlich gefragt, was du von dem Elfmeter hältst und er meint, es ist unnötig und dämlich.
Das glaube ich ihm. Ich habe es mir nicht angeguckt.
Ja. Okay, Entschuldigung.
Nee, ich bin am Sonntag unterwegs gewesen und als ich dann das, als ich das gesehen habe im Ticker, dachte ich, ja, nö. Heute nicht.
Ja. Na gut, dass Benny wieder war. Ich habe auch nur die wilde Schlussphase gesehen, aber ich wüsste nicht nochmal aufs Brot schmieren. Komm, ich will mal nicht so sagen. Ja,
was sagst du denn zum Elfmeter? Ist er dämlich?
Ja, schon. Muss man nicht machen.
Okay.
Ja. Also. Muss man so nicht hingehen. Naja, aber man kann es ja dann trotzdem über die Zeit bringen. Naja. Du hast mich gefragt. Das ist,
ja.
Ach ja. 22. Spieltag kompakt. Die anderen Spiele. Empoli-Bologna 1-1. Lorenzo Colombo, Benja Dominguez, die Torschützen. Udinese-Roma, das Spiel, was Stefan nicht gesehen hat, endet mit einem Auswärtssieg und das, obwohl Udinese durch Lorenzo Lucca in Führung gegangen war. Schönes Türchen. Aber Pellegrini und eben einmal Dovbyk beide per Strafstoß dann noch das Spiel gedreht. Ja.
Ah, die Roma kommt, ne?
Ich habe mir gerade vorhin in der gemerkt, dass ich glaube ich gar nicht gesagt habe, wie scheiße die gegen Alkmaar gespielt haben. Da habe ich nur gesagt, die müssen noch zittern. Das war im Europa-League-Teil, aber deswegen müssen sie noch zittern. So. Naja. Kaum kommentiere ich Inter nicht mehr, machen sie dann auch mal mehr als ein Tor. 4-0 bei Lecce, Fratesi, Lautaro, Dumfries und Toremi, der einen Strafstoß sich nehmen durfte. Michael hat uns geschrieben, ich habe das noch nicht wieder gefunden, aber gab es wohl auch ein paar Videos dazu, dass die Lecce-Fans wohl bei der Abreise die Gäste-Tifosi so zum Tänzchen beten wollten. Also nicht ganz die feine Art und Weise, da knallen die Sicherung durch im Abstiegskampf. Ja. Oh, das ist kein Abstiegskampf, aber da ist auch einiges durchgeknallt. Ich kann euch recht herzlich empfehlen, bei Lazio gegen die Fiorentina zum einen die erste Halbzeit einfach zu gucken, um zu sehen, wie gut die Fiorentina Fußball spielt und Yasin Adli und Beltran die Tore machen. Und in der zweiten Halbzeit kann man, glaube ich, so ab der Minute 80 einschalten und hat jede Menge Spaß, wenn man es wie ich hat. Oder nee, davor geht ihr auf jeden Fall noch in die 63. Minute und guckt euch an, wie Yasin Adli gelb-rot sieht, weil er erst viel zu langsam vom Feld geht, beziehungsweise noch endlich auf der Auslinie langläuft, um die Auswechslung rauszuzögern, bekommt dann gelb, läuft runter und knallt einen auf der Tatanbahn liegenden Ball nach sonst wo, sieht gelb-rot.
Wow.
Mhm. Schiri hatte eh einen Auftrag in dem Spiel, also da wurde schneller gezogen als bei John Wayne auf jeden Fall und Palladino ist später auch noch mit gelb-rot gegangen. Das fand ich so, was Carsten gesagt hat, jetzt geht er mit den Lackschuhen da auf den Platz. Ja, also Palladino hat sich wirklich über alles aufgeregt und es war vogelwild. Also eigentlich muss Lazio das noch ausgleichen. Da ist die komplette 7-minütige Nachspielzeit gefühlt Providell im Gegners Strafraum rumgesprungen. Es gab noch einen Pfostentreffer, der einmal Innenpfosten an die Seite und dann drüben fast ins Tor springt. Und mega wild und deswegen hat auch Lazio Christian, ihr kennt ihn aus dem Lazio-Schwerpunkt, letztens uns auch geschrieben, bester Mann des Spiels, Kommentator Carsten Fuß, einfach köstlich. Ja, solche Spiele sind gemacht wie für, genau, gemacht für ihn. So, ey, Leute, allein die letzten 7 Minuten Nachspielzeit sehenswert. Da war was los, habe ich ja gerade gesagt. Genau, so. Puh. Einmal durchatmen, Mario, du hast es gleich geschafft, weil ich nehme mir nochmal einfach Stefan zur Hilfe, denn, das haben wir ja schon gesagt, Udinese-Roma ist es nicht geworden, aber Stefan ist einer von der Kategorie Never Give Up, da wird dann auch mal der Bock umgestoßen beim Groundhopping und dann wird
der Bocchetti gekippt.
Ja, und dann wird abgeliefert. Und was daraus entstanden ist, das hört ihr jetzt.
Ja, ciao Marius. Ciao Mario und hallo in die Community. Ich hoffe, die Umgebungsgeräusche sind nicht zu doll. Komme ich gleich dazu. Ja, wir wollten gestern zu Udine gegen AS Rom fahren, hatten ja auch schon Tickets und Hotel und alles. Dann beschloss aber die Bahn zu streiken. Und wir sind in Venedig-Mestre hängen geblieben. Ja, war natürlich erstmal ein bisschen ärgerlich. Aber wir machen jetzt das Beste, woraus, also wir haben versucht, das Beste draus zu machen, was man machen konnte. Sind dann zum Serie D-Spiel von Mestre gegen Caravaggio. Es war der 7. gegen 8. War auf jeden Fall auch ein sehr, sehr munteres Spiel. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht so 150 Leute im Stadion, auch eine kleine Szene, die Stimmung gemacht haben mit so 30, 40 Leuten. war dann doch ein ganz schöner Ausgleich. Ja, jetzt sind wir in Venedig, sind gerade mit dem Wasserboot quasi auf dem Weg zum oder mit dem Wasserbus, Entschuldigung, auf dem Weg zum Stadion. Gleich gucken wir Venedig gegen Hellas und dann melde ich mich heute Abend nochmal. Und hier noch ein kurzer Nachtrag, könnt ihr ja auch so, müsst ihr nicht so abspielen, kann ja Marius oder Mario nur kurz was dazu sagen, ich finde es immer relativ wichtig, geht nochmal um Tickets und zwar für Venedig gegen Hellas war es so, dass die zwar auf Ticket One angeboten wurden, aber auf Viva Ticket, Entschuldigung, aber man hat eine Supporter-Card von Venedig gebraucht. Dann gab es irgendwie einen zweiten Vorverkauf, da war es aber auch so, dass man online eine Supporter-Card gebraucht hat. Wir haben dann versucht, für 12 Euro diese Supporter-Card zu beantragen, hat aber nicht funktioniert. Also bei mir und meinem Kollegen auch nicht, das ist immer irgendwo hängen geblieben und gab Probleme. Naja, und jetzt war es heute auf jeden Fall so, wir sind dann in den Ticket-Shop gegangen, beziehungsweise ist auch gleichzeitig der Fanshop in Venedig. Und dort haben wir dann ohne Probleme Karten bekommen. Also wir mussten dann einfach unsere Ausweise vorlegen. Die haben die kurz einmal abgetippt und haben die dann per E-Mail quasi zugeschickt bekommen. Und was auch noch sehr interessant war, also es stand halt bei Viva Ticket, konnte man zumindest schauen, wo noch Plätze frei sind. Und im Stadion, in dem Fanshop oder Ticketshop war es dann quasi so, dass da noch viel, viel mehr Plätze frei waren. Da hatte man echt die freie Auswahl zwischen allen möglichen Kategorien. Genau, wollte ich nur noch mal kurz nachtragen. Finde ich immer relativ wichtig, weil nicht zu früh aufgeben. Einfach immer versuchen, irgendwie klappt es dann doch immer. Genau. Ciao Mario und hallo an die Community. Hier ist nochmal Stefan, das letzte Mal für den Spieltag. So, wir haben es endlich geschafft. Endlich sind wir in Venedig. Der Ground steht schon lange auf dem Zettel, aber jetzt wurde endlich geschafft. Ich bin auch noch beim Spiel. Sind gerade 10 Minuten vor Schluss. Steht 1-0 für Venezia. Spiel ist munter. Man muss aber auf jeden Fall sagen, also das macht heute richtig, richtig Spaß. Wirklich, also beide Kurven. Wir sitzen hier leider, muss ich sagen, direkt an der Hellas-Kurve. Also beide Kurven haben die volle Kapelle mitgebracht. Also die machen beide eine Stimmung, das ist unfassbar. Stadion ist ja wie gesagt nur zu einem Drittel überdacht, alles unüberdacht. Es regnet hier, aber es ist alles scheißegal. Es macht einfach Spaß. Es ist wirklich eine unheimlich gute Stimmung. Wie gesagt, 1-0 für Venezia. Kurz nochmal zu den Tickets, das ist ganz interessant. Es war vorher halt wirklich überall relativ schwierig, Tickets online zu bekommen, wegen du brauchst eine Supporter-Karte, die zu bekommen, war auch ein bisschen schwierig. Wir waren heute im Fanshop, war gar kein Problem, Ausweis vorlegen, da hast du ein Ticket gekriegt. Gab auch noch deutlich mehr Tickets als online angezeigt. Und das ist live, das 1-1 für Verona. Flanke von rechts rein. Irgendeiner hält einen Fuß dazwischen, fragt mich nicht mehr und es steht jetzt auf jeden Fall 1-1. Immer noch ein Stadionerlebnis, ja. Ich will auch gar nicht weiter großartig schon rumreden. Ich empfehle jedem, nach Venedig zum Fußball zu fahren. Der Ground hier ist wirklich der absolute Hammer. Das ist richtig, es macht wirklich richtig Spaß. Steht jetzt 1-1, noch 10 Minuten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch allen einen guten Start in der Woche. Macht's gut und bis dann.
Ja, inklusive Kartenkauf-Tipps, beziehungsweise ich sehe das auch ein bisschen, diese Meldung, deswegen habe ich sie dann doch auch reingeschnitten. Einfach, es ist ja nicht nur Tipps, wie man Karten kommt, sondern ich finde es auch ein bisschen so eine Ansprache an das Mindset. Ja, das einfach mal auch einfach einen, den Meter mehr machen. Ja,
ja.
Sozusagen, vielleicht ist das, Stefan der Steffen Baumgart der Hopper-Szene. Kann ich das nur so hier in den Raum stellen?
Also, seine Kopfbedeckung sagt ja. Aber trotzdem möchte ich ihm diesen Schuh nicht anziehen,
okay.
Lieber Stefan. Du weißt.
Fair.
Ja.
Nachtrag kurz, das Spiel ist ihm übrigens 1-1 ausgegangen. Er hat ja guter Dinge die Sprachnachricht schon irgendwie 10 Minuten vor dem Ende des Spiels uns geschickt.
Ja. Ja. Ich hatte wegen der Tickets, das hatte ich auch mal bei Bologna, da konnte ich die einfach dann, also über Internet ging nicht und dann habe ich sie einfach in Parma gekauft, 2 Tage vorher am Kiosk.
Na, siehst du mal.
So. Ja.
Für Genoa Monza müsst ihr jetzt keine Karten mehr kaufen. Das Spiel läuft nämlich 23 Minuten lang und da steht es 0-0. So.
Das bleibt hoffentlich nicht dabei. Monza verliert.
Könnte ich mir auch vorstellen. Und es sei uns ein kurzer Ausblick genehmigt, bevor ich in die Badewanne steige oder einfach unter die Bettdecke schlupfe. Ihr solltet eigentlich beim Europapokal jetzt im Bilde sein, was da auf euch zukommt. Ansonsten einfach nochmal auf die Kapitelmarke Europapokal kompakt springen. In der Serie A geht's Freitag mit dem Abstiegskracher Parma Lecce los. Jetzt habe ich den Spruch mit dem Bock umstoßen schon verbraucht. Ich glaube, da geht's auch einfach mal darum, wer es jetzt mehr will. Da ist eine Reaktion gefragt von beiden Seiten.
Ja. Da werden die, also Pekir wird seine Jungs richtig einstellen und die werden das Herz auf dem Platz lassen.
Mhm. Und da muss auch dann mal der Funke vom Platz aufs Publikum überspringen. Da sind auch dann mal die Spieler in der Pflicht.
Ja. So. Der 12. Mann und die 12. Frau in Parma, bitte.
Ja. Ansonsten schiebt der Sonntagabend schon richtig giftig an, während Mario, das bin ich, in der Bayer-Arena bei Leverkusen-Hoffenheim ist. Steigt in Mailand zeitgleich das Derby und im Anschluss empfängt Ranieri mit der Roma den Tabellenführer Conte mit seiner SSC. Ich sag mal so, wenn man die Wahl hat, dann kann man sich da was aussuchen, zu welchem Spiel man sich das anschaut. Und genau, aber ich bin auch ganz so zufrieden so mit einem, ne? Ja, bevor ich im Fieber war und weiterrede, und genau, sage ich Tschüss. Kommt gut durch die Woche. Ne? Das hat gerade eben ja Stefan auch schon gesagt. Danke euch nochmal. Danke die Community. Danke Stefan. Danke Benni. Liebe Grüße. Danke Marius.
Danke. Tschüss. Danke ihr alle. Ich packe für nächste Woche schon mal nicht mein gelbes Hemd aus, denn am Montag ist Deadline Day. Deswegen, wir müssen nochmal besprechen, wann wir aufnehmen.
Montag sitzt ihr die ganze Zeit im Zug auf dem Rückweg von Leverkusen. So, können wir auch Dienstag machen.
Ja, dann lasst das Dienstag machen.
So, das ist schon geklärt. Und ihr wisst es auch direkt.
Fantastisch. Bis dann.
Tschüss. Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo.